Abschnitt 1. Büro Tourist Service e.V. Elisenbrunnen, UNESCO Weltkulturerbe Aachener Dom. Sie haben gerade einen Audioführer im Büro des Aachen Tourist Service e.V. am Elisenbrunnen erhalten und das Gebäude verlassen. Wenden Sie sich nun nach rechts und gehen etwa 10 Meter bis zur Bürgersteigkante der Hartmannstraße. Bitte achten Sie auf den laufenden Verkehr. Machen Sie mit dem weißen Stock auf sich aufmerksam, dass Sie die Straße überqueren möchten. Überqueren Sie die Straße und gehen direkt bis zur Hauswand. Dann drehen Sie sich nach links, nehmen die rechte Häuserfront als Leitlinie und gehen bis zur Einmündung der Hartmannstraße in den nach rechts führenden Kapuzinergraben. Hier eine zusätzliche Beschreibung der Geschäfte, die sich auf Ihrem Weg befinden. Auf der rechten Straßenseite befinden sich einige Boutiquen, der Tanzpalast, ein Drogeriemarkt, Gaststätten und die Commerzbank, sowie an der Ecke Kapuzinergraben-Kleinmarschierstraße das Büro der Volksfürsorge. Dazwischen werden Sie zweimal durch ein ständiges Tack, Tack, Tack auf zwei Straßenübergänge aufmerksam gemacht. Hier befinden sich blindengerechte Signalanlagen. Sie können hier jeweils den Kapuzinergraben überqueren und die Geschäfte besuchen, die sich rechts und links am Theaterplatz befinden. Auf der linken Seite des Kapuzinergrabens befinden sich eine Apotheke, kleinere Geschäfte und an der Ecke zum Theaterplatz das WMF-Geschäft, das Geschäft der Württembergischen Metallwarenfabrik. Dann folgt der Theaterplatz und an der nächsten Straßenecke Kapuzinergraben-Theaterplatz befinden sich die alteingesessene Parfümerie Monheim. Weitere Geschäfte folgen und das Kapuzinerkarree, das ehemalige Hauptpostgebäude. Im Kapuzinerkarree finden Sie ein Ärztezentrum, einige Kinos, eine ausreichende Gastronomie mit überdachten Sitzflächen, einige Geschäfte und einen Postservice. An der Einmündung Hartmannstraße in den Kapuzinergraben geht für Sie die Führung weiter. Dann nehmen Sie die rechts liegende Hauswand als Leitlinie. Sie erreichen nach etwa 45 Metern den auf der linken Straßenseite liegenden Theatervorplatz. Eine Vierteldrehung nach links und vor Ihnen liegt das imposante Theatergebäude. Der Theaterplatz wurde in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts auf dem Gelände eines 1794 aufgelösten Kapuzinerklosters angelegt. Das Theatergebäude wurde im klassizistischen Stil erbaut und ist knapp 60 Meter lang, 30 Meter breit und an seiner höchsten Stelle 25 Meter hoch. Dieser klassizistische Bau wurde 1822 vom Aachener Landesbauinspektor J.P. Krämer entworfen. Seine Pläne wurden jedoch vom Berliner Karl Friedrich Schinkel, dem Oberbaurat des preußischen Staatsbauamtes, überarbeitet. Die ursprüngliche Anlage wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und ist 1951 neu eröffnet worden. Heute erinnert nur noch die Säulenvorhalle an einen antiken Tempel. Sie besteht aus acht schlanken, kannelierten Säulen mit ionischen Kapitellen. Das Kapitell ist der oberste Teil der Säule, an dessen Form man den Stil erkennt. Hier haben wir die typisch für den ionischen Stil Volutenkapitelle. Sie sind rechts und links wie Schnecken geformt. Die etwa 10 Meter hohen Säulen tragen einen mächtigen Dreiecksgiebel, dessen Feld mit folgender Szene geschmückt ist. Ein geflügelter Genius überreicht Melpomene, der Muse der Tragödie, und Thalia, der Muse der Komödie, je einen Kranz. Darunter steht in lateinischer Sprache: dem Chor der Musen und der Kunstschaffenden geweiht. Rechts von ihnen wurde auf dem Theaterplatz ein 4 Meter hohes Podest aufgestellt. Darauf steht der fröhliche Hengst, ein in wiehernder Pose. Dieses Pferdedenkmal aus Bronze wurde von Professor Gerhard Marx 1962 geschaffen. Es soll die Reiter- und Turnierstadt Aachen symbolisieren. Nach dieser Betrachtung wenden wir uns wieder nach rechts und gehen bis zur nächsten Straßenkreuzung. Dort befinden sich ebenfalls blindengerechte Signalanlagen mit ihrem ständigen Tack, Tack, Tack. Die links befindliche Querung führt über den Kapuzinergraben in die Franzstraße. Die geradeaus verlaufende Querung führt über die Kleinmarschierstraße in den Alexianergraben. Sie wenden sich nun nach rechts und kommen in die Kleinmarschierstraße. Auch hier einige Hinweise zu den angesiedelten Geschäften. Auf der rechten Seite zunächst, wie erwähnt, die Gebäudeecke mit dem Büro der Volksfürsorge. Dann einige kleinere Geschäfte und an der nach rechts abbiegenden Elisabethstraße das Kloster der armen Schwestern des heiligen Franziskus. Das Gebäude wurde 1852 von der Gründerin des Ordens, Franziska Schervier, gekauft und 1853 von der Ordensgemeinschaft bezogen. Die Arbeit der Ordensschwestern ist als sozial-karitativ zu bezeichnen. Sie bieten den Ärmsten der Stadt jeden Tag in den Schervierstuben Frühstück, Mittagessen und Kleidung. In der Elisabethstraße befindet sich das älteste Hallenbad der Stadt Aachen. Die Elisabethhalle hat 2 Hallen und mehrere Einzelbäder. Es ist eins der wenigen Bäder im Jugendstil. Nach der Querung der Elisabethstraße finden wir weiterhin kleinere Geschäfte und dazwischen liegend eine der beiden Hauptstellen der Sparkasse Aachen. Auf der linken Straßenseite befinden sich 1 bis 2 einfache Esslokale, ein alteingesessenes Jagdgeschäft, das Deutsche Reisebüro, einige Boutiquen und im oberen Straßenbereich die Zufahrt zum Parkhaus der Sparkasse Aachen, links in der Jesuitenstraße. An der Häuserecke befindet sich ein Obst- und Gemüsegeschäft, dahinter ein alteingesessenes Dekorationsgeschäft, ein großes Schreibwarengeschäft und einige Boutiquen. Sie folgen der Führung und nehmen in der Kleinmarschierstraße die rechts liegende Häuserfront als Leitlinie. Gehen Sie dann bis zur Querung der Elisabethstraße. Dort machen sie auf sich aufmerksam und deuten das Überqueren der Straße an. Vorsicht! Radfahrer dürfen in beide Richtungen fahren. Sie folgen der rechten Häuserfront als Leitlinie und gehen an der Sparkasse Aachen vorbei. Sie erreichen dann einen Häuservorsprung von etwa 1,50 Meter, den sie umgehen. Nach etwa 15 Metern erreichen sie die Schmiedstraße. Sie befinden sich nun in der Fußgängerzone, in der sie sich gefahrlos bewegen können. Überqueren sie die Schmiedstraße und gehen nach rechts bis zur nächsten Häuserecke. Sie haben nun den Münsterplatz in seiner für Aachen typischen Dreiecksform erreicht. Hier erfahren Sie ebenfalls Hinweise auf Bereiche und Geschäfte, die interessant sein könnten. An der links von Ihnen gelegenen Häuserecke ist ein Goldwarengeschäft. Auf der rechten Seite des Münsterplatzes befinden sich einige wenige kleinere Geschäfte, der zweite Zugang zur Sparkasse Aachen und auf der Ecke zur rechts abbiegenden Hartmannstraße die ehemalige Gaststätte Maus am Dom, die bei schönem Wetter eine Außengastronomie hatte. Geradeaus geht es in die Ursulinerstraße. Auf der linken Seite des Münsterplatzes befindet sich ein 2 Meter hohes schmiedeeisernes Gitter, welches den Dom nach Süden zum Münsterplatz abgrenzt. Auf der ihnen gegenüberliegenden Seite befinden sich die Bäckerei Nobis, in der sie Brot und Kuchen kaufen können. Auf der davor mit Tischen und Stühlen besetzten Freifläche können sie bei einer Tasse Kaffee und Kuchen das Treiben auf dem Münsterplatz genießen und erleben. Im danebenliegenden Printenladen der Firma Nobis werden Aachener Köstlichkeiten angeboten. Weiter nach links geht es in die Krämerstraße. Mitten auf dem Münsterplatz steht die Mariensäule. Sie wurde 1847 vom Stadtbaumeister Friedrich Josef Arck als Ersatz für den damals baufälligen Vinzenzbrunnen in neugotischem Stil errichtet. 1877 schuf der Aachener Bildhauer Gottfried Götting die von Arck vorgesehenen Figuren, die Statuen der Schutzpatrone von St. Foilan und St. Michael, der Mutter Gottes als Patronin des Münsters sowie den heiligen Vinzenz von Paul. Sie setzen die Führung an der Ecke, in dem sich das Goldwarengeschäft befindet, fort. Gehen Sie dann nach halb links und erreichen den hübschen kleinen Mischenbrunnen, der von 3 Bäumen umgeben ist. Er ist den Spatzen der Altstadt, den Mischen, wie sie hier liebevoll genannt werden, gewidmet. Bonifatius Stirnberg hat dieses bronzene Kunstwerk 1978 geschaffen. Es besteht aus einem 1 Meter hohen, halbrunden, zylinderförmigen Sockel, dessen oberer Rand einen dicken Wulst bildet. Daran wurden 2 kurze Leitern fixiert. Einige Spatzen sitzen auf ihren Sprossen, während andere auf der oberen Kugel des Brunnens 2,30 Meter über dem Boden thronen. Der Mischenbrunnen spendet ihnen erfrischendes Trinkwasser, das sich von diesem großen Bronzeballen in die geöffnete Schale darunter ergießt. Drücken Sie dafür den Knopf im Sockel. Vorsicht, der Wind kann das Wasser zerstäuben und sie nass machen, je nachdem, in welche Richtung er weht. Durch Drücken der rechten Taste neben der Punkttaste kommen Sie in den nächsten Abschnitt. Abschnitt 2. UNESCO Weltkulturerbe. Aachener Dom, Fischmarkt. Unser nächstes Ziel ist das UNESCO Weltkulturerbe Aachener Dom. Als erstes deutsches Denkmal wurde der Aachener Dom 1978 in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenommen. Weltweit gehörte er 1978 zu den ersten 12 Denkmälern auf dieser Liste und steht dort an erster Stelle. Ein Weg aus breiten Pflastersteinen führt sie an zwei steinernen Pollern vorbei zum Domhof. Die Steine auf dem Weg dorthin tragen Namen von Menschen, die an der Seuche AIDS gestorben sind. Ein Modell des Domes aus Bronze geschaffen, steht rechts von ihnen in der Nische zwischen dem rechten Eingang der Kirche und der Mauer einer Seitenkapelle. Dieses bronzene Modell wurde speziell für Blinde und Sehbehinderte 1997 vom Lions Club Aachen-Kaiserpfalz gestiftet und vom Künstler Walter Hutz im Maßstab 1:100 geschaffen. An diesem Modell werden Sie verschiedene Teile des heutigen Domes erkennen. Leider sind die Kreuze auf den einzelnen Spitzen der Domdächer von Touristen als Souvenir abgebrochen worden. Nun aber zu den Erklärungen und der Entstehung des Aachener Domes. Der Dom geht bis auf die Zeit Karls des Großen zurück. Der Monarch schmückte seine Pfalz mit einer Königshalle und einer Pfalzkapelle, die er der Jungfrau Maria widmete. Sie wurde am Ende des 8. Jahrhunderts über den Mauerresten einer frühen römischen Therme errichtet. Wie sich die Pfalzkapelle Karls des Großen im Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte vergrößerte, erfahren Sie im weiteren Verlauf dieser Führung. Gehen Sie um das Modell herum, wo Sie den hohen Turm erkennen können. Dieser stammt von 1884 und ist 74 Meter hoch. Er bedeckt den Westbau des Münsters, das zum ältesten Teil der Kirche gehört. Der Westbau diente in karolingischer Zeit als Vorhalle der Pfalzkapelle. In der Vergangenheit war er offen, bis man ihn 1788 mit einem barocken Vorbau schloss. Hinter der Vorhalle befindet sich der dreigeschossige Zentralbau. In seinen oberen Außenmauern erkennen Sie eine Achteckform, das berühmte Aachener Oktogon. Der Meister Odo von Metz ließ sich möglicherweise von San Vitale inspirieren, einer byzantinischen Kirche aus dem weströmischen Ravenna. Die eigentliche Idee kam jedoch von Karl dem Großen, der sich damit als christlicher Herrscher und oberster Schutzherr der Kirche verstand. In der Antike galt das Oktogon als die vollkommene Form zwischen dem Kreis, Symbol für den Himmel in seiner Unendlichkeit, und dem Quadrat, das mit seinen vier Ecken die Erde mit Himmelsrichtungen versinnbildlichte. Das Oktogon steht auch symbolisch für den Tag des jüngsten Gerichts, den achten Tag. Obwohl das Oktogon auch in den beiden Untergeschossen ein Achteck ist, wurde der zentrale Innenraum von zwei übereinander liegenden Gängen umgeben, deren Außenmauern ein Sechseck bilden. Am Modell sind letztere wegen der später errichteten Seitenkapellen nur teilweise zu erkennen. Im 12. Jahrhundert wurde dem dritten Stockwerk des Zentralbaus eine Zwerggalerie aufgesetzt, die im 13. Jahrhundert 8 Dreiecksgiebel erhielt. Das darüber sitzende Kuppeldach, eine barocke Haube, stammt von 1669. Das Sechzehneck hat einen Durchmesser von knapp 30 Metern, der in etwa der Höhe der Kuppel mit 31,40 Meter entspricht. Die karolingische Pfalzkapelle soll der Legende nach 805 vom Papst Leo III. Geweiht worden sein. Damals bestand sie aus dem 16-seitigen Zentralbau mit dem darüber aufsteigenden Oktogon. Aus dem vorgelagerten Westbau und aus einem kurzen Ostchor, das heute nicht mehr vorhanden ist. Da Karl der Große seine Pfalz auch mit kostbaren Reliquien aus Jerusalem beschenkte, entwickelte sich Aachen im Mittelalter zu einer Station auf den Pilgerfahrten nach Rom, nach Santiago de Compostela und nach Jerusalem, aus denen die späteren Heiligtumsfahrten entstanden. Damals war der Ablass, also die Freisprechung von Sünden, in Aachen ebenso gültig wie in Rom oder wie in Jerusalem. Ein gedeckter Gang aus dieser Zeit verbindet das Obergeschoss des Oktogons mit dem Turm des Westbaus. Von diesem Ort aus wurden die großen Heiligtümer gezeigt. Die Dächer der umliegenden Häuser wurden für die Pilger mit Dachterrassen gebaut. Vor dem Stadtbrand 1656 waren es noch Holzhäuser, deren Dächer wegen der zahlreichen Zuschauer mit Bohlen gestützt wurden. Die Wallfahrten brachten Menschenmassen, fast 150.000 Menschen täglich nach Aachen. Die Stadt zählte selbst nur knapp 10.000 Einwohner. Seit 1349 finden die Heiligtumsfahrten in einem 7 Jahre folgenden Rhythmus statt. Bei diesen immer wiederkehrenden Heiligtumsfahrten werden die 4 wichtigsten Heiligtümer dem Marienschrein entnommen und gezeigt. Es sind die Windeln des Jesuskindes, das Kleid Mariens, das Lendentuch des Gekreuzigten und das Enthauptungstuch von Johannes dem Täufer. 936 wurde die Stadt auch zum Krönungsort erhoben. In einer Zeitspanne von 600 Jahren bis 1531 ließen sich 30 Könige in der ehemaligen Pfalzkirche krönen. Zur Zeit der Karolinger fanden 2 weitere Krönungen in Aachen statt. Übrigens, Karl der Große wurde nicht in Aachen, sondern im Jahr 800 in Rom von Papst Leo III. Zum Kaiser gekrönt. 768 war er im heute französischen Noyon zum König gekrönt worden. Sowohl bei den Heiligtumsfahrten als auch bei den Krönungen der deutschen Könige war der Kirchenraum Mitte des 14. Jahrhunderts zu eng geworden. Auf Beschluss des Stiftskapitels von 1355 ließ man den gotischen Chor errichten. Er wurde 1414 nach 60-jähriger Bauzeit am 28. Januar, dem 600. Todestag Karls des Großen, geweiht. Mit einer Länge von 25 Metern, einer Breite von 13 Metern, erreicht der gotische Chor, auch Glashaus von Aachen genannt, eine Gewölbehöhe von 32 Metern. Glashaus von Aachen, weil seine gesamte Glasfläche über 1000 Quadratmeter beträgt. Er zählt aus seinen Nord- und Südseiten jeweils drei Langhausfenster, die 5,10 Meter breit sind. Den Ostabschluss bilden 9 Fenster der Apsis, die nur 1,95 Meter breit sind. Das Glas in den Fensternischen ist 25,5 Meter hoch. Die Kapellen rund um den karolingischen Zentralbau wurden im Mittelalter angebaut. Es sind zum Teil Doppelkapellen. Im Nordwesten am Katschhof stehen übereinander die Nikolauskapelle und die Michaelskapelle. Im Norden übereinander die Hubertus- und die Karlskapelle. Dort verbrachten die Könige die Nacht vor ihrer Krönung. Im Südosten am Münsterplatz stehen die Matthias- und die Anna-Kapelle nebeneinander, beide zweistöckig. Schließlich haben wir im Südwesten die Ungarnkapelle mit Kuppeldach. Sie ist es, die den Raum mit dem Dommodell abgrenzt. König Ludwig von Ungarn und Polen hatte sie im 14. Jahrhundert für die zahlreichen ungarischen Pilger gestiftet. Im 8. Jahrhundert wurde sie barock erneuert. Verlassen Sie nun das Dommodell und gehen Sie einige Schritte weiter bis zum Hauptportal, das die Vorhalle schließt. Es besteht aus zwei Bronzetüren, die um 800 aus jeweils einem Stück in Aachen gegossen wurden und als handwerkliches Meisterwerk gelten. Jeder Flügel ist 3,90 Meter hoch und 1,35 Meter breit und wiegt ca. 2150 Kilogramm. Früher standen sie am Eingang des 16-Ecks. Aufgrund einer Sage, mit welcher der Bau des Münsters verbunden ist, werden sie die Wolfstüre genannt. Die geheimnisvolle Legende dazu lautet: Damals gerieten die Bürger der Stadt in arge Bedrängnis. Das Geld ging aus, bevor die mächtige Kapelle fertig war. Da bot ihnen der Teufel an, die nötigen Mittel zu besorgen. Dafür mussten sie ihm die Seele des ersten Lebewesens versprechen, welches das fertige Bauwerk betreten würde. Der Teufel schielte natürlich auf die Seele des Bischofs, da dieser normalerweise als erster eine neue Kirche betrat. Die Arbeit ging gut voran und der Tag kam, an dem die Pfalzkapelle eingeweiht werden sollte. Aber niemand traute sich hinein, keiner wollte seine Seele opfern. Nach langem Überlegen kamen die findigen Aachener Bürger auf die originelle Lösung ihres Problems. Sie fingen einen wilden Wolf ein und jagten ihn in die Kirche. Der ungeduldige Teufel stürzte sich gierig auf das arme Tier und riss ihm die Seele aus der Brust. Erst dann erkannte er, dass man ihn betrogen hatte. Wütend schleuderte er die Seele auf die Erde und verließ die Pfalzkapelle. Dabei schlug er die schweren Bronzeportale des Münsters so fest zu, dass eines einen Riss bekam, unten rechts. Dabei klemmte er sich einen Daumen ab. Der Daumen steckt noch heute in dem rechten Löwenmaul. Überzeugen Sie sich selbst davon, indem Sie Ihren Finger hineinstecken. Wer den Daumen ohne Werkzeug dort hinausbekommt, soll angeblich vom Teufel mit einem Sack Gold belohnt werden. Wenn Sie das Innere des Domes besichtigen möchten, können Sie ohne Voranmeldung an eine der Gruppenführungen teilnehmen, die zu festen Terminen stattfinden. Der Treffpunkt ist die Kasse der Domschatzkammer, an der Sie bald vorbeikommen. Außerhalb der Gottesdienste ist der Ostchor nicht zugänglich. Leider auch nicht die Galerie, auf der der legendäre Marmorthron aus Kaiser Karls Zeiten steht. Sie dürfen alleine oder mit Ihrer Begleitperson die Vorhalle und das Oktogon ansehen. Nun geht es weiter mit Ihrer Stadtführung. Wenn Sie dem Hauptportal der Pfalzkapelle den Rücken zuwenden, blicken Sie auf den Domhof, der rechts und links durch Häuser abgegrenzt ist. Gehen Sie in die Richtung des Gittertores, das diesen Raum westlich abschließt. Nach einigen Metern haben Sie in einem der Häuser auf Ihrer rechten Seite öffentliche Toiletten, die Sie gegebenenfalls benutzen können. Ein quadratisches Gebäude beendet die linke Häuserfront des Domhofes. Es ist die frühere Taufkapelle, auch Johanneskapelle genannt, in der bis zur napoleonischen Zeit die meisten Aachener Kinder getauft wurden. Sobald Sie das offene Gittertor überschritten haben, befinden Sie sich auf dem Fischmarkt. Hier nun einige Hinweise auf das Umfeld und die Geschäfte. 3 Sitzbänke bieten Ihnen die Gelegenheit einer kurzen Rast. Geradeaus befinden sich die Albrecht-Dürer-Stuben und rechts daneben ein Schmuckgeschäft, in dem Sie Mineralien und andere in Gold und Silber gefasste Steine kaufen können. Direkt geradeaus ist die Anna-Straße mit Gaststätten, Geschäften, Galerien und eine der ältesten evangelischen Kirche, der Anna-Kirche. Nach links verläuft die Schmiedstraße, in der Sie ebenfalls einige Gaststätten mit Außengastronomie finden. Lassen Sie die Beine baumeln und ruhen Sie sich bei einer Tasse Kaffee oder einem anderen Getränk aus. Durch Drücken der rechten Taste neben der Punkttaste kommen Sie in den nächsten Abschnitt. Abschnitt 3. Fischmarkt, Jakobstraße, Markt. Schon im 14. Jahrhundert wurde auf dem Fischmarkt Fisch verkauft. Die Bezeichnung Fischmarkt stammt erst aus dem 16. Jahrhundert. Man nannte ihn Parvisch, den Domhof. Der Paubach, heute unterirdisch kanalisiert, floss oben über den Fischmarkt. In Wasser, durchlässige Behälter, tauchte man darin die Fische vor dem Verkauf. Vielleicht hören Sie das Brünnchen auf dem Fischmarkt plätschern. Sie können sich auf die davorstehende steinerne Bank setzen. Der kleine Brunnen steht vor der Taufkapelle unter den Linden. Er besteht aus einem rechteckigen Wasserbecken, 50 cm hoch, 60 cm breit und 1,20 m lang. Aus der Mitte des Beckens ragt ein quadratischer Sockel. Da er sich leicht nach oben verjüngt, gleicht er einem abgestumpften Obelisk. Aus den beiden entgegengesetzten Seiten fließt durch einen Wasserspeier ein dünner Wasserstrahl heraus. Der obere Teil des Sockels trägt einen runden Stein. Darauf thront in Naturgröße das Fischbüttelchen. Es handelt sich dabei um einen nackten Bub, der in jedem Arm einen Fisch hält, aus dessen nach oben gerichteten Mund Wasser sprudelt. Dieses Werk des Berliner Bildhauers A. Lederer wurde 1911 aufgestellt. Es erregte damals bei vielen Bürgern Anstoß und Empörung. Die brüde Bevölkerung zeigte sich über die Nacktheit des Bübchens äußerst schockiert. Es verschwand mehrmals in Museen, wurde gestohlen, ja sogar angestrichen. Die Stadtväter stellten zeitweise 2 Polizisten ein, um es zu bewachen. Sie entdecken auf der anderen Seite des Brunnens am Beginn der Schmiedstraße eine sehr alte Fassade. Ihre dicken Quadersteine weisen auf eine sehr alte Bauweise hin. Es ist das Grashaus, 1267 errichtet. Es war das Rathaus der Freien Reichsstadt Aachen. Die listigen Bürger hatten die Stadtrechte ein Jahrhundert zuvor bekommen. Dazu hatten sie eine Urkunde im Namen Karls des Großen gefälscht. In diesem Dokument stand, von welcher Bedeutung Aachen schon damals war. Das Verfahren klappte, weil der damals herrschende König Friedrich I. Barbarossa ein großer Verehrer Karls war. 1166 stellte er nun allerdings die echte Urkunde aus, damit erklärte er Aachen zur freien Reichs- und Handelsstadt. Aachen bekam das lukrative Recht, zweimal im Jahr einen Markt abzuhalten und eigens Geld in Umlauf zu bringen. Das aufsteigende Bürgertum brauchte bald ein Gebäude, von wo es die Stadt verwalten konnte. Das Grashaus war ein solches Verwaltungsgebäude. Diese Bezeichnung deutet wahrscheinlich auf den Anger der bäuerlichen Siedlung hin, die hier in fränkischer Zeit gelegen haben soll. Im Erdgeschoss lassen die tiefliegenden Bögen zwei zugemauerte Fenster erkennen. Später wurde es als Gefängnis genutzt, in dem die Gefangenen einiges zu grazen, also zu jammern hatten. Die Quellen berichten über 7 Zellen, auch Löcher genannt, wie zum Beispiel das Düsterloch, das Hanselloch für den Todeskandidaten und so weiter. Die Ratsmitglieder versammelten sich im ersten Stock. Über den gotischen Spitzbogenfenstern des Obergeschosses sieht man 7 steinerne Figuren. In einer zentralen Nische, wahrscheinlich die eines Königs. Rechts und links von ihr stellen die weiteren Figuren die Kurfürsten dar. Sie zeigen, welche Bedeutung die Königskrönungen für die Aachener Bürger hatten. Mit dem Bau des neuen Rathauses auf dem Markt 1349 verlor das Grashaus an Bedeutung. Es wurde zwar im Laufe der Jahrhunderte in viel verwechselnder Weise genutzt, verfiel jedoch mehr und mehr. Im 19. Jahrhundert entschloss sich die Stadt, hinter den alten Fassaden des Aachener Stadtarchivs neu zu bauen. Anfang 2011 ist der Umzug des Archivs in das Gebäude der ehemaligen Nadelfabriken am Reichsweg geplant. Der Weg führt uns nun weiter. Sie müssen sich umdrehen und gehen am Gittertor des Domhofes vorbei in die Johannes Paul II. Straße. Die rechts liegende Häuserfront nehmen Sie wieder als Leitlinie und kommen am sogenannten Drachenloch, dem Eingang zur Domschatzkammer, vorbei, einem kleinen Portal im gotischen Stil. Hier können Sie sich auch für eine Domführung anmelden. Sie folgen dieser Häuserfront bis zur nächsten Straßenquerung, der Ritter-Chorus-Straße, die zum Katschow führt. Dieser war früher der Innenhof der Pfalzkapelle zwischen Königshalle und Pfalzkirche. Heute finden dort größere Veranstaltungen statt, der Weihnachtsmarkt, das Weinfest und ähnliches. In der Ritter-Chorus-Straße befinden sich auf der rechten Seite die Domsingschule, eine Grundschule, die dem Domkapitel gehört. Sie wird von den jüngsten Mitgliedern des Domchores besucht. Auf der linken Seite ist das Hauptgebäude der neuen Ruth Charlemagne. Bevor Sie nun weitergehen, liegt auf der linken Seite der Klosterplatz. Dort ist die Verwaltung des Bistums Aachen. Überqueren Sie nun die Ritter-Chorus-Straße, gehen Sie weiter bis zur nächsten Straßenecke, Dort erreichen Sie die nach links führende Jakobstraße. Nach rechts geht es zum Markt. Hier erfahren Sie Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Gastronomie in der Jakobstraße, die nicht zur Führung gehören. Achtung! Wenn Sie diesen Abstecher machen, beachten Sie bitte den fließenden Verkehr, der von der Johannes Paul II. Straße kommend in die Jakobstraße führt. Nach etwa 250 Metern befindet sich auf dem linken Gehweg ein archäologisches Fenster. Auf dem Weg dorthin finden Sie Gaststätten mit Außengastronomie und andere Geschäfte. Das archäologische Fenster wurde 2007 von der Stadt Aachen errichtet. Der dahinter befindliche archäologische Fund wurde 2005 bei Tiefbauarbeiten entdeckt. Er zeigt eine Blausteinrinne aus dem 15. bis 16. Jahrhundert. Sie wurde gespeist mit dem Wasser aus dem Paubachkanal. Sie diente zur Versorgung der bis 1837 als Pfahlmühle bestehenden sogenannten Brodermühle in der heutigen Klappergasse 2 bis 4. Darunter befinden sich Bruchsteinmauerwerk aus dem 9. bis 10. Jahrhundert. Nach weiteren 40 Metern steht das Brunnendenkmal der Wehrhafte Schmied. Ein gleichnamiges Restaurant befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Denkmal der Wehrhafte Schmied wurde von Karl Burger geschaffen und am 28. Juli 1909 eingeweiht. Der Geschichte entnehmen wir, dass in der Gertrudisnacht vom 16. auf den 17. März 1278 Graf Wilhelm IV. Von Jülich, der sich im Streit mit dem Erzbischof von Köln befand, die Abwesenheit des Königs Rudolf I. von Habsburg ausnutzte, um die freie Reichsstadt Aachen im Handstreich zu erobern. Verräter, die in seinem Sold standen und sich in der Stadt aufhielten, sollten dabei helfen. Der Graf wurde mit seinen Söhnen durch die mächtigen Hammerhiebe eines Grobschmiedes, der mit anderen Bürgern die Stadt verteidigte, erschlagen. Die 468 bewaffneten Reitersoldaten wurden in die Flucht geschlagen. Man erzählte sich später, der Schmied sei nur ein Metzger gewesen. Das Denkmal wurde an dem Punkt erstellt, wo bis zur napoleonischen Zeit ein Sühnealtar an den Tod des Grafen von Jülich erinnerte. Durch Drücken der rechten Taste neben der Punkttaste kommen Sie in den nächsten Abschnitt. Abschnitt 4. Jakobstraße Markt, Zugang Krämerstraße. An der Straßenecke Jakobstraße Markt setzen wir die Führung fort. Sie gehen nach rechts und nehmen die rechte Häuserfront als Leitlinie. Die Straße hat im Bereich der nächsten 60 Meter Kopfsteinpflaster. Links und rechts befinden sich Geschäfte. Der ganze Bereich um das Rathaus hat ebenfalls Kopfsteinpflaster. Es ist eine Fußgängerzone. Der Verkehr wurde auf Taxis und Lieferwagen beschränkt. Nach 60 Metern haben Sie den Marktplatz erreicht. Rechts von Ihnen steht das Rathaus. Wie alle anderen Plätze im historischen Stadtzentrum hat auch dieser eine Dreiecksform. Das ergab sich durch die unterschiedliche Anordnung der römischen und fränkischen Bebauung. Die Römer, die Aachen als Kleinstadt ausbauten, legten ihre Straßen von Südwesten in nordöstlicher Richtung an. Die Franken, deren Herrscher alle Christen waren, respektierten die für den Kirchenbau übliche West-Ost-Richtung, so dass ihre Straßen sich mit den früheren überschnitten und dreiecksförmige Plätze bildeten. Nur der Katschhof bildet als Teil der Pfalz eine Ausnahme. Hier eine weitere Übersicht zu den anliegenden Geschäften und Straßeneinmündungen. Auf der rechten Längsseite des Platzes, rechts vor dem Turm des Rathauses, ist ein Durchgang zum Katschhof. Über einige abwärts führende Stufen kommt man auch zum Kräutergärtchen Karls des Großen. Das Kräutergärtchen wurde 1965 angelegt und erinnert an eine Landgüterverordnung aus der Zeit Karls. Dann sehen Sie das Rathaus. Links neben den beiden Rathaustreppen befindet sich der Eingang zum Restaurant Ratskeller. An der nächsten Gebäudeecke geht es in die Krämerstraße, auf die wir später zurückkommen. Dann folgen einige Geschäfte und nach rechts geht es dann zum Büchel. Auf der linken Seite des Dreiecks haben wir einige Geschäfte, die Informationsstelle der Rue Charlemagne im Haus Löwenstein und die Karls-Apotheke, auf die noch eingegangen wird. Es folgen die Gaststätten der Goldene Schwan und das Einhorn. Durch eine offene Toreinfahrt kommen Sie zum Karlshof. Dort befindet sich die Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland-Hamburg. Im Hof finden Sie als Erinnerung an Kaiser Karls Hofschule in Aachen den Brunnen der sieben freien Künste von Ottmar Hollmann 1969 geschaffen. Auf der kurzen Dreiecksseite, die geradeaus liegt, geht es links in die Großkölnstraße, eine belebte Einkaufsstraße. Auf der rechten Seite geht es in die Kleinkölnstraße. Dazwischen befinden sich Esslokale, eine Eisdiele und andere Geschäfte. Es geht nun weiter mit der Führung. Rechts von ihnen steht das Rathaus und mitten auf dem Marktplatz steht Aachens ältester Brunnen, der Karlsbrunnen. Er liegt links von Ihnen. Suchen Sie eine Bank, von wo Sie einen Blick auf die Vorderseite des Rathauses haben. Und nun zu diesem Gebäude. Auf dem sanft ansteigenden Hügel stand um 800 die Aula Regia Karls des Großen. Die gewaltige steinerne Königshalle war 47,5 Meter lang, 20,5 Meter breit und etwa 15 Meter hoch. Durch ihre höhere Positionierung zur Pfalzkirche wollte Karl der Große deutlich machen, dass seine weltliche Macht über der kirchlichen stand. In nachkarolingischer Zeit verlor der Palast an Bedeutung. Seit der Königskrönung von Otto I. im Jahre 936 wurde die Palastaula bis zum Bau des heutigen Rathauses als Festsaal für die Feierlichkeiten nach den Königskrönungen im Dom genutzt. Trotz ihrer neuen Funktion kümmerten sich die nächsten deutschen Könige nicht um den Zustand der Halle. Sie war im 13. Jahrhundert baufällig geworden. Die Bürger der neuen freien Reichsstadt übernahmen den verfallenen Bau, rissen ihn teilweise ab und errichteten auf seinen Fundamenten ein gotisches Rathaus. Die Maße der Königshalle wurden so beibehalten. Die Schauseite des neuen Rathauses wurde nach Norden, dem heutigen Marktplatz, zugewandt. In ihm wurde die Funktion eines städtischen Verwaltungsgebäudes mit der Nutzung als imperiale Festaula verbunden. Die heutige Nordfassade stammt aus der Zeit zwischen 1840 und 1902. Sie wurde nach mehreren Umgestaltungen im gotischen Stil rekonstruiert. Über einem schlichten Sockelgeschoss aus dunklem Blaustein steigen zwei Stockwerke auf. Sie sind in fünf Achsen unterteilt und haben reichen Zierrat. Die Fassade ist wie folgt geschmückt: mit den Wappen der sieben Kurfürsten und anderer Adligen in den Feldern über den Fenstern des ersten Stockes, den Darstellungen der freien Künste und Wissenschaften und den mittelalterlichen Zünften. Zwischen den Geschossen mit über 50 Statuen sind die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation präsent. Sie stehen vor den Pfeilern, zwischen den Achsen und in den Feldern über den oberen Fenstern. Oberhalb des Haupteinganges thront Christus als Majestus Domini, als Herrscher. Rechts von ihm, vom Betrachter aus gesehen, kniet Karl der Große, er hält das Modell der Pfalzkapelle auf dem Knie. Links von Christus kniet Papst Leo III., der Kaiser Karl zum Kaiser gekrönt hat. Die vorhandene zweiläufige Treppe stammt aus dem 19. Jahrhundert. Ursprünglich führten 11 Stufen zu einer Eingangslaube. An sie schloss ein Podest an, von dem aus die Gerichtsurteile öffentlich verkündet wurden. Auf dem Platz stand dann der Delinquent, der gewiss einen bedrückten Gesichtsausdruck zeigte. Daher sprechen die Aachener heute noch vom Elftrappe-Gesicht im Sinne von Armsündergesicht. Vor der Treppe liegt heute noch ein Stein, an dem der Delinquent festgemacht wurde, der arme Sünderstein. Im Erdgeschoss des Rathauses befinden sich die Arbeitszimmer des Oberbürgermeisters und der Sitzungssaal des Stadtrates. Die oberste Etage besteht aus einem einzigen Raum, dem 40 Meter langen und 20 Meter breiten Krönungssaal. Hier wird seit 1950 der internationale Karlspreis zu Aachen verliehen. Mit diesem Preis wird jedes Jahr eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich für die europäische Einigung eingesetzt hat. Die Führungen durch das Rathaus werden vom Büro des Aachener Touristservice angeboten. Vom 1.4. bis 31.12. des Jahres finden öffentliche Führungen durch das Rathaus an jedem Samstag und Sonntag um 10.30 Uhr statt. Wenden Sie sich nun dem Karlsbrunnen zu, dem Marktbrunnen. Dort steht Kaiser Karl der Große, eine Erzekump, wie es im Volksmund heißt, das heißt im Erbsensuppentopf, weil Kump im Dialekt eine Schüssel heißt, Erze aber sowohl Erbsen als auch Erz bedeuten kann. Die 2,11 Meter hohe Figur des Kaisers in Ritterrüstung mit Schwert, Krone und Zepter und dem Reichsapfel steht über einer 6000 Kilogramm schweren Bronzeschale. Diese Bronzeschale wurde 1620 von Meister Franz von Trier unter Mithilfe von Peter von Trier und Daniel Lahner in Aachen gegossen. Die Statue des Kaisers wurde zur selben Zeit im belgischen Dinant hergestellt. Die steinerne Brunnenfassung wurde 1735 von dem Aachener Stadtbaumeister Johann Josef Kufen erneuert und 1738 um die beiden bronzenen Fische ergänzt. Aus denkmalpflegerischen Gründen wurde die Statue Karls des Großen durch eine originalgetreue Nachbildung ergänzt. Die 500 Kilogramm schwere Replik wurde am 25.03.1969 auf dem Sockel des Erzekump aufgestellt. Das 1620 in die Nor gegossene Original der Karlsstatue vom Marktbrunnen steht im Krönungssaal des Rathauses. Kaiser Karl wendet dem Rathaus den Rücken zu. Er ist der linken Längsseite des Marktplatzes zugewandt. Gehen Sie nun um das Becken herum, damit Sie erfahren können, auf wen der Blick des Kaisers merkwürdigerweise gerichtet ist. Es ist eine kleine leuchtende barocke Nepomuk-Figur am Türmchen des Hauses Löwenstein. Sie weist auf die Pondstraße hin, die hinunter zu einer Brücke führte. Pont heißt Brücke auf Französisch. Der heilige Nepomuk lebte im 14. Jahrhundert in Böhmen und erlitt 1392 den Märtyrertod in Prag, weil er dem König das Geheimnis der Beichte seiner Gemahlin nicht enthüllen wollte. Zuerst wurde er gefoltert und dann von der Brücke in die Moldau hinabgestürzt und ertränkt. Seitdem ist er Schutzpatron der Brücken und der Beichtväter. Diese vergoldete Figur stammt aus dem Barock. Das Haus, an dem sie angebracht wurde, ist dagegen gotisch. Um 1344 gebaut, gilt es als das älteste erhaltene steinerne Bürgerhaus der Stadt. Es ist nach Ida von Löwenstein benannt, die 1478 als Besitzerin genannt wird. Seine Mauerflächen sind aus hellem Kalkbruchstein, die Eckquadern und Fensterumrahmungen aus fein gehauenem Sandstein. Die großen Fenster werden durch Steinkreuze unterteilt. Solche sogenannten Kreuzstöcke dienten an großen Profanbauten zur Abstützung. Über den Fenstern sind Wappen der ehemals selbstständigen Gemeinden, die 1972 in Aachen eingemeindet wurden. Ein anderes bemerkenswertes Haus steht auf der rechten Seite der Pondstraße, heute die Karlsapotheke genannt. Dieses Gebäude wurde im 18. Jahrhundert im Stil des Architekten Kufen gebaut. Er hat viele Bauten in Aachen geprägt. Das relativ hohe Erdgeschoss ist aus gequadertem Blaustein, ebenso die Bänder zu beiden Seiten, bis zum Dach und die Fensterumrahmungen. Blaustein ist ein blaugrauer Kalkstein, der bei Aachen und im gesamten Maßraum gefunden wird. Er hebt sich vom roten Ziegelmauerwerk im sogenannten maßländischen Fachwerk der gebauten Häuser farbig ab. Sie werden jetzt den Marktplatz verlassen. Drehen Sie sich bitte um, sodass Sie direkt vor dem Rathaus stehen. Durch Drücken der rechten Taste neben der Punkttaste kommen Sie in den nächsten Abschnitt. Abschnitt 5. Zugang Krämerstraße Hühnerdieb. Gehen Sie nun in die links neben dem Rathaus liegende Krämerstraße, die zum Dom hinunterführt. Gleich werden Sie rechts von Ihnen an der Ostfassade des Rathauses ein eigenartiges Gebäude entdecken, das wie eine Postkutsche gestaltet ist. Es ist das einzige historisch erhaltene Holzhaus der Stadt. Über einem Fachwerk und Backsteingeschoss erheben sich kunstvoll gedrechselte Säulen. Dazwischen sind Butzenscheiben. Das sind kleine, runde, bleigefasste Fensterscheiben mit einer Verdickung in der Mitte. Zusammen mit dem benachbarten dreigeschossigen Backsteinhaus beherbergt das Holzhaus mit dem Urgennamen Postwagen seit 1902 eine Gastwirtschaft. Gehen Sie nun einige Schritte weiter und schauen sich das Nachbarhaus an. Es ist ein charakteristisches Beispiel für das Steinfachwerk. Dieser Stil wurde nach dem großen Brand 1656 in Aachen üblich. Das Erdgeschoss besteht aus einem Blausteingerüst. Die Felder sind mit Ziegeln ausgefüllt. Es folgt eine Reihe mit Fenstern, die haben herunterklappbare Holzläden. Darauf wurde früher Ware gelegt. Über dem unteren Geschoss steigen zwei Ziegelstockwerke auf. In diesem Haus betrieb zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Herr Frei Aldenhofen eine Buchhandlung. Er hauste mit Frau und Kindern im Obergeschoss des damaligen Goldenen Hundes. Das Erdgeschoss diente als Geschäft. Dort beobachtete er seine Kunden sehr genau, und wenn er entdeckte, dass jemand gar nicht lesen konnte, was damals sicher häufig der Fall war, griff er gern zum Buch und las mit Feuer und Emphase einige besonders aufregende und spannende Passagen vor, bis sich herumsprach, dass er gar nicht lesen konnte und die Geschichten selbst erfand. Damit hatten er und sein Laden den Namen Eulenspiegel weg. Später wurde ein Spielwarengeschäft hier untergebracht, und als man in das gegenüberliegende Haus umzog, nahm es den Namen zum Eulenspiegel mit. Der ist heute noch auf der Fassade dort zu sehen. Gleich neben der aktuellen Gaststätte zum Postwagen fällt ein großes barockes Kruzifix auf. Es lehnt gegen einen aufragenden Turm. Der Turm ist das älteste erhaltene Bauwerk der Stadt. Sein Name ist Granusturm und es soll um 788 erbaut worden sein. Etwa bis zur Hälfte ist der Granusturm innen und außen karolingisch erhalten. Das Treppenhaus im Inneren des Turmes war so konstruiert, dass mögliche Angreifer in die Irre geführt wurden. Seine ursprüngliche Funktion ist bis heute nicht geklärt. Im Turm selbst war jedoch nicht allein das Treppenhaus, sondern auch drei Räume übereinander, weil er als Wachturm gedient haben soll. Das mittlere Zimmer konnte beheizt werden, und im Erdgeschoss gab es sogar ein Wasserklosett mit einem gut durchlüfteten Vorraum. Der Zugang zum Turm liegt im Treppenhaus des sich daran anschließenden Standesamtes der Stadt Aachen. Wenden Sie sich diesem Gebäude zu und Sie erkennen auf der Fassade die Farbleiter des Aachener Künstlers Peter Lacroix. Es sind senkrechte Farbstreifen, jeweils 1,40 Meter breit und 13 Meter hoch, in wechselnden Querstreifen und kontrastierenden Signalfarben, rot für das Kämpferische und grün für die Hoffnung. Die neue Farbleiter wurde in Aluminiumplatten hergestellt. Im Rahmen des städtischen Projekts Straßenkunst 73 Aachen hat Peter Lacroix mit asketischen und geometrischen Formen, wie Museumsdirektor Oellers es bezeichnete, die Farbleiter 1973 geschaffen und damit im 20. Jahrhundert einen neuen Stil gefunden. Bereits 1974 wurde die Farbleiter auf Beschluss der Stadt wieder entfernt und durch den Urteilsspruch des Verwaltungsgerichtes, man müsse sich nach dem Durchschnittsempfinden des Durchschnittsbürgers richten, bestätigt. Als eine gerahmte Fotografie fristete das Wandbild über 36 Jahre im Ludwig-Forum sein Dasein, wurde auf Initiative von Frau Maria Helene von der Milwe nach dem Entwurf von Peter Lacroix wieder rekonstruiert und am 28.08.2010 einer erfreuten und breiten Öffentlichkeit im neuen Glanz vorgestellt. Leider verstarb der Künstler Peter Lacroix am 16.03.2010, 86-jährig, und konnte die Neuauflage nicht mehr erleben. Wir drehen nun dieser Farbleiter den Rücken zu, folgen der Krämerstraße, die sie nach links zum Hühnermarkt führt und dort breiter wird. Wenden Sie sich nun nach links und gehen in die Richtung dieses wiederum dreieckig angelegten Platzes. Links der rechts liegenden Gaststätte Pompös mit Außengastronomie steht das Denkmal der Hühnerdieb. Durch Drücken der rechten Taste neben der Punkttaste kommen Sie in den nächsten Abschnitt. Abschnitt 6. Hühnerdieb Münsterplatz. Der Hühnerdieb steht auf einer 1,50 Meter hohen Säule, die sich aus der Mitte eines achteckigen Blausteinbeckens erhebt. Sie zeigt einen jungen Burschen in einer unkomfortablen Position, leicht in die aneinandergepressten Knie eingesunken. Mit seinen Händen versucht er, die gestohlenen Hühner in seiner rechten Tasche unterzubringen, während er sich nach links umschaut, ob keiner ihn sieht. Leider hat er bei seiner Missetat nicht bemerkt, dass ein Hahn dabei war. Dieser kräht und der Dieb wird entdeckt. Unterhalb der Figur umringt ein hübscher kleiner Kükenkranz die steinerne Säule. Dieses Denkmal, ein Werk von Bildhauer Hermann Joachim Pagels, wurde 1913 vom Oberbürgermeister Feldmann für Aachen auf der großen Berliner Kunstausstellung erworben. Im Zweiten Weltkrieg blieb dem Hühnerdieb die Einschmelzung nicht erspart. Viele bronzene Denkmäler wurden zu Patronenhülsen verarbeitet. Glücklicherweise existierte die Originalgipsform noch in Berlin, und so konnte die Stadt Aachen eine neue Ausgabe bestellen, die 1953 den Platz der alten Figur zur allgemeinen Freude der Bürger einnahm. Wir setzen unsere Führung fort und erkennen jenseits des Hühnerdiebs auf der linken Häuserfront ein prächtiges Bürgerhaus, das den Platz im Südosten abgrenzt. Es wurde 1786 von Jakob Kuven für den Apotheker Andreas Monheim gebaut. Als typische Merkmale für Kuvens spätbarocke Häuser erkennt man das Erdgeschoss aus Blaustein, darüber das Ziegelmauerwerk. Die Umrandungen der Fenster sind aus Naturstein. Sie bilden flache Bögen mit Voluten als Schlussstein. Das Haus hat ein Mansardendach. Das Kuvenmuseum ist im Hause Monheim untergebracht. Es zeigt die bürgerliche Wohnkultur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Im vorderen linken Raum des Untergeschosses ist die rekonstruierte Apotheke des Andreas Monheim zu sehen. Hier wurden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts von Leonhard Monheim die ersten Stücke Schokolade Deutschlands gefertigt und verkauft. Damals galt Schokolade noch als ein Medikament gegen Diarrhoe und wurde nur gegen Vorlage eines Rezeptes verabreicht. Durch die Rommelsgasse, die an der linken Seite der früheren Apotheke leicht abwärts führt, gelangt man zum Hof. Auf diesem Platz wurde eine römische Säulenstellung, der sogenannte Portikus, nachgebildet. Sie gilt nach neuesten Forschungen als Teil einer römischen Markthalle. Vom Hof erreicht man die Körbergasse, in der man noch heute handgemachte Korbwaren kaufen kann. Der bisher kommentierte Rundgang führt Sie aber wieder zurück zur Krämerstraße, oberhalb des Hühnermarktes, zurück bis vor das Standesamt. Biegen Sie dann nach links in die belebte Krämerstraße ein und nehmen die linke Häuserfront als Leitlinie. Auch hier ein Hinweis zu den am Wegrand liegenden Geschäften. Auf dem Weg finden Sie rechts und links der Straße Boutiquen und Geschäfte, die sich auf Ihren Besuch freuen. Linksseitig wird die Krämerstraße einmal durch eine schmale Gasse zum Hof unterbrochen. An der rechten Häuserecke der Gasse befindet sich das älteste Pfeifengeschäft der Stadt aus dem Jahre 1846. Das Geschäft heißt Pfeifenschneiderwind. An der linken Ecke der Gasse befindet sich das Aachener Kaffeehaus. Dort gibt es köstliches Gebäck. Auf der rechten Seite der Krämerstraße gibt es drei Zugänge zum Katschhof. Einmal direkt hinter dem Standesamt, dann etwa 40 Meter zwischen den Häusern und am Ende der Krämerstraße vor dem Ostchor des Domes. Nach etwa 80 Metern erreichen Sie den Puppenbrunnen. Er steht direkt links von der Krämerstraße auf dem Hof. In den 60er und 70er Jahren erhielt die Stadt Aachen mehrere dekorative Brunnen und Skulpturen gestiftet. Ein Beispiel hierfür ist dieses Kunstwerk aus 11 beweglichen Puppen. Es wurde von Bonifatius Stirnberg im Jahre 1975 geschaffen und war ein Geschenk der Aachener Bank aus Anlass ihres 75-jährigen Bestehens. Diese Figuren können Sie bewegen. Der Brunnen besteht aus einem ersten Bronzezylinder, Höhe etwa 80 cm, Durchmesser ungefähr 1,20 m. Am Rande seiner Oberfläche wurden Stangen fixiert, an denen die Figuren befestigt sind. Auf dem ersten Zylinder steht ein zweiter kleinerer Zylinder, ca. 40 cm hoch und einem Durchmesser von etwa 70 cm. Von seiner Mitte ragt ein Pfahl, der sich nach oben verjüngt. Diese Puppen sollen die Vielfalt des Aachener Lebens darstellen. Normalerweise müssten Sie nun zuerst auf die Marktfrau stoßen, eine bronzene Puppe, die an ihrer schlichten Haube erkennbar ist. Sie ist eine einfach gekleidete und wohlbeleibte Person als Symbol für die freie Reichsstadt Aachen. Erinnern Sie sich, wie die Aachener zu ihren Marktrechten gekommen sind? Die Marktfrau lacht auch heute noch darüber. Vielleicht können Sie beim Ertasten Ihre Zahnlücke erkennen. fassen Sie Ihre rechte Hand. Die geschäftstüchtige Dame zählt damit das Geld. Rechts von ihr sitzt der Domherr, ein ernster und würdevoller Herr, der eine Soutane und eine typische Kopfbedeckung, ein Barett, trägt. Er steht für die hohe Geistlichkeit. Der Aachener Bischofssitz wurde am 13. August 1930 geschaffen. Vorher gehörte die Freie Reichsstadt Aachen zum Bistum Lüttich und der Bereich Burtscheid gehörte zum Erzbistum Köln. Zur napoleonischen Zeit hat es das erste Bistum Aachen gegeben. Es wurde jedoch unter der preußischen Herrschaft nicht weitergeführt. Daneben steht die Modepuppe. Die zierliche junge Dame präsentiert die Tuch- und Nadelindustrie der Region. Beide hatten in Aachen eine lange Tradition. Schon seit dem 12. Jahrhundert ist das Tuchgewerbe für Aachen belegt. Das heiße und sehr weiche Wasser der Aachener Quellen eignete sich hervorragend für das Waschen der Wolle sowie das Färben der Stoffe und das Walken der Tuche. Heute wird noch immer ein geringer Teil der Wolltuche in Aachen hergestellt. Das Nadelgewerbe entwickelte sich ab dem 14. Jahrhundert als Zulieferindustrie der Tuchfabrikation. Inzwischen ist die Herstellung nach Osteuropa verlegt worden. Wenn Sie weiter um den Brunnen gehen, entdecken Sie einen ehrwürdigen Herrn mit einer Amtsrobe und Doktorhut. Er stellt den Hochschulprofessor dar. Dieser Herr vertritt selbstverständlich die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule. Sie wurde 1870 eröffnet, als sich die Technik mehr und mehr entwickelte. Heute zählt man in Aachen rund 40.000 Studierende aus aller Welt, davon etwa 30.000 an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen und ca. 9.000 an der Fachhochschule Aachen. Darüber hinaus gibt es auch die katholische Fachhochschule und die Musikhochschule. Aachen hat zurzeit etwa 250.000 Einwohner. Der Professor hat Knöpfe auf den Augen, als ob er das alltägliche Leben vor lauter Wissenschaft nicht mehr bemerkt. Der Arlequin als nächste Puppe ist eine Figur aus der italienischen Komödie des 17. Jahrhunderts, worin er den arglistigen Diener spielt. Hier steht er für das kulturelle Leben in der Stadt, wozu das Theater Aachen gehört, ebenso wie diverse Museen und selbstverständlich auch die Verleihung des Karlspreises. Nachdem Sie die erste Gruppe der Figuren erlebt haben, stehen Sie bereits auf der anderen Seite des Brunnens. Rechts vom Arlequin hängen vier Masken an einer Stange. Sie stehen für den Karneval. In dieser fünften Jahreszeit werden allerdings die Brunnen und Denkmäler gut verpackt, damit sie nicht das Opfer übler Scherze der Karnevalsjecken werden. Denn das Karnevalsfieber erfasst Jung und Alt, ja sogar die Politik. Jedes Jahr wird einem humorvollen Vertreter des öffentlichen Lebens ein kurioser Orden verliehen. Der Orden wider den tierischen Ernst. Sie ist die einzige Auszeichnung, die nicht für, sondern gegen etwas verliehen wird. Entstanden ist dieser Brauch 1950. Aachen stand nach dem Zweiten Weltkrieg noch unter britischer Besatzung. Ein betrunkener Aachener war mit einem Belgier in Streit geraten. Für diese Schlägerei wurde er zu 2 Monaten Haft verurteilt. Der britische Militärstaatsanwalt Mr. James Arthur Dugdale ließ den Übeltäter jedoch von Karnevalssonntag bis Dienstag frei. Schließlich hatte man ihm berichtet, dass der Rosenmontag einer der höchsten Feiertage im Rheinland sei. Die Nachricht von dieser Großzügigkeit bewog den Aachener Karnevalsverein AKV unter seinem Präsidenten Jacques Königstein, den Orden wieder den tierischen Ernst 1950 zu stiften. Der Brite Dugdale bekam damals noch einen handgemachten Sessionsorden. Seit 1950 werden Personen mit diesem Orden ausgezeichnet, die ihre strengen Pflichten mit einer Portion Humor nachkommen. Über den Masken sitzt der Reiter auf seinem Pferd. Während Sie das Pferd noch mit Ihrer Hand erreichen können, ist der Reiter wahrscheinlich zu hoch für Sie. Er trägt den Helm eines römischen Offiziers und den Anzug eines Uhlans. Dies war ein Reitersoldat des preußischen Heeres. Er vertritt Aachen auf dem CHIO. CHIO bedeutet Concours Hippique International Officiel. Jedes Jahr Ende Juni, Anfang Juli findet im Reiterstadion in der Aachener Sörs ein offizielles internationales Reitspring- und Fahrturnier statt. Schon seit 1924 messen sich die besten Reiter der Welt hier in Aachen. Viele Zuschauer nehmen an diesem Ereignis teil. Seit den Weltreiterspielen 2006 sind die Vielseitigkeit und das Voltigieren als vierte und fünfte Disziplin hinzugekommen. Auf der Spitze des Pfahles hat der Künstler als letzte Figur einen Hahn thronen lassen. Dieser soll zunächst an den gallischen Hahn an die Franzosenzeit von 1794 bis 1814 erinnern. Zum anderen symbolisiert er den aufgeweckten Aachener Bürger. Der Kreis ist nun geschlossen. Suchen Sie nun Ihren Ausgangspunkt, die Marktfrau, und stehen dann richtig, um in der Krämerstraße weiterzugehen. Wenn Sie dann die linke Häuserfront erreicht haben, können Sie diese wiederum als Leitlinie annehmen. Vor Ihnen ragt rechts das Ostchor des Aachener Domes in den Himmel. Davor liegt auf der rechten Seite der dritte Zugang zum Katschhof in der Krämerstraße. Alsdann folgt eine Abknickung der Häuserfront, die direkt zum Eingang der ältesten Pfarrkirche Aachens, St. Foiland, führt. Der Grundbau wurde im 12. Jahrhundert begonnen. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde St. Foiland fast ganz zerstört und musste danach größtenteils rekonstruiert und neu aufgebaut werden. Der heilige Foiland, ein irischer Mönch und Missionar aus dem 7. Jahrhundert, ist der Schutzpatron dieser Kirche. Wenn Sie nun weitergehen, erreichen Sie den auf der rechten Seite liegenden Münsterplatz. Den kennen Sie bereits vom Möschebrünnchen. Auf der linken Seite befindet sich der erwähnte Printenladen und die Bäckerei, wo Sie Kaffee, Gebäck und Kuchen im davorliegenden Außenbereich genießen können. Durch Drücken der rechten Taste neben der Punkttaste kommen Sie in den nächsten Abschnitt. Abschnitt 7. Münsterplatz, Standort Deutsche Bank. Wenn Sie keine Ruhepause einlegen möchten, gehen Sie an diesen freien Sitzflächen vorbei. Dann biegen Sie an der Häuserecke in der Ursulinerstraße nach links ein. Sie sind immer noch in der Fußgängerzone. Auch hier einige Hinweise zum Umfeld. Geradeaus führt die Hartmannstraße zum Elisenbrunnen bzw. zum Friedrich-Wilhelm-Platz. Auf der rechten Straßenseite der Hartmannstraße sind einige Geschäfte und Boutiquen, die zum Schnuppern und Einkaufen einladen. Links der Hartmannstraße erstreckt sich der 2009 neu gestaltete Elisengarten. Gehen Sie jetzt ein paar Schritte in die Ursulinerstraße. Wenden Sie sich nach rechts und laufen direkt auf einen anderen reizenden Brunnen zu. Er steht im Bereich des Elisengartens an der Ecke Hartmannstraße-Ursulinerstraße. Sein Name ist Kreislauf des Geldes. Im Jahr 1976 konnte die ehemalige Stadtsparkasse Aachen ihr 125-jähriges Bestehen mit diesem Geschenk feiern. Professor Karl Hennig Seemann hat den Brunnen geschaffen. Sein Auftrag war, positives Geldverhalten darzustellen. Vor Ihnen liegt eine kreisrunde Wasserfläche mit einem Durchmesser von etwa 4,50 Meter. Sie ist von einem ca. 40 cm hohen steinernen Rand umgeben. Darauf hat der Künstler 6 Bronzefiguren angeordnet, die scheinbar eine Münze von Hand zu Hand weiterreichen. Sie gehen auf unterschiedliche Weise mit dem Geld um. Bitte gehen Sie auch hier entgegen dem Uhrzeigersinn um den Brunnen herum. Nähern Sie sich dem Mann, der hockt. Er reckt sich weit nach vorne mit ausgestreckter Hand, so dass er beinahe kopfüber ins Wasser fällt. Die rechte Hand stützt sich auf seine Hüfte, wahrscheinlich weil er nur so das Gleichgewicht halten kann. Die linke Hand ist in die Richtung eines großen, beleibten Herrn ausgestreckt. »Komm, gib mir Geld«, scheint er ihm zu sagen. Er symbolisiert einen Bettler. Gehen Sie nun weiter. Diesem ersten Mann stehen 3 Personen gegenüber. Als erste entdecken Sie eine rüstige Frau. Sie steht seitwärts von Ihnen. Mit ihrem linken Arm presst sie einen prall gefüllten Geldsack gegen ihre Hüfte. Den wird sie in ihrem Leben nie loslassen. Er würde sie sterben. Sie ist das Beispiel für den Geiz. Ihren rechten Arm streckt sie in die Richtung ihres Gegenübers, dem sie wahrscheinlich Geld schuldig ist. Ihre Hand ist leicht geschlossen. Sie gibt ihr Geld nicht gerne weg. Ihr Gesicht ist stark verzerrt, ebenso wie das der anderen Figuren. Der Mann, zu dem sie sich wendet, streckt die rechte Hand zu ihr aus. Mit der linken Hand gibt er das Geld hinterrücks weiter. Habgier und schwarze Geschäfte werden so dargestellt. Das Geld gibt er dem wohlbeleibten Mann, der es hinter dem Rücken empfängt. Seinem Bauch ist anzusehen, dass er viel Geld für gutes Essen und Trinken ausgibt. Handelt es sich hier um Bestechung? Auf jeden Fall, da hinter dem Rücken verhandelt wird. Abschätzend schaut er seinem Gegenüber zu, dem Bettler von eben. »Komm näher«, scheint er auszudrücken. »Vielleicht kriegst du etwas von mir.« Um sein stark verzerrtes Gesicht zu ertasten, müssen Sie allerdings auf den Rand des Brunnens steigen. Wenn Sie sich an der Figur festklammern, riskieren Sie nicht, ins Wasser zu fallen. Jetzt noch einige Schritte weiter. Da steht abseits ein Vater, der Geld abzählt. Das merken Sie an seiner Haltung. Mit der linken Hand lässt er die Münzen in die rechte Hand fallen. Neben ihm sitzt seine Tochter auf dem Beckenrand. Sie wendet ihm ihr Gesicht mit einem fragenden Blick zu. Wird er mir endlich das ersehnte Taschengeld geben? Dann könnte ich mir davon Süßigkeiten kaufen. Sie muss den Umgang mit dem Geld erst noch lernen. Dieser Lernprozess ist als positiv anzusehen. Das kleine Mädchen lässt seine Beine ins Wasser baumeln. Selbst ein Kind ist schon dem Kreislauf des Geldes ausgesetzt. Das Wasser in dem Becken steht nämlich für das Geld. Es fließt durch eine Seitendüse hinein, strömt kreisförmig bis in die Mitte, wo es dann in einen Strudel verschwindet. Böse Zungen in Aachen vermuten, das Finanzamt ist genau darunter. Vielleicht ist das Wasser auch ein Hinweis auf die heißen Quellen, die Aachen bereichert haben. Mit dem Quellwasser der Kaiserquelle kann der Brunnen im Winter beheizt werden. An den beiden letzten Figuren, dem Vater mit seinem Kind, stehen sie genau richtig, um den Rundgang in die Ursulinerstraße fortzusetzen. Hier erneut Hinweise zu Geschäften, Denkmälern und Besonderheiten, die am Wegrand liegen. Wenden Sie sich nach rechts, wo der Elisengarten liegt, der im 19. Jahrhundert hinter dem Elisenbrunnen angelegt wurde. Gehen Sie dem Elisengarten entlang, nach etwa 35 Metern ist ein weiterer Zugang zum Garten angelegt. Über diesen Zugang können Sie auch das Restaurant Elisenbrunnen mit seiner Freiterrasse erreichen. Auf der anderen Seite der Fußgängerzone liegen einige kleinere Geschäfte und ein kleiner Platz mit steinernen Bänken und Betonsteinquadern, die zum Ausruhen einladen. Gegenüber Ihrem Standpunkt liegt die Buchremer Straße. Achtung! Wenn Sie den nachfolgend beschriebenen Bereich aufsuchen möchten, müssen Sie auf den fließenden Straßenverkehr achten. Er führt als Einbahnstraße von der Peterstraße kommend über den unteren Bereich der Ursulinerstraße, Buchremerstraße, Büchel zur Kleinkölnstraße. Hier erfahren Sie erneut Hinweise zu Geschäften und Sehenswürdigkeiten, die außerhalb der Führung angegeben sind. Auf der rechten Seite der Buchremerstraße befindet sich die Buchhandlung des Verlagshauses Meyerische Buchhandlung. Im Schaufenster rechts neben dem Eingang sehen Sie ein archäologisches Fenster. Weitere kleinere Boutiquen finden Sie im Anschluss daran. Das archäologische Fenster wurde am 2. September 2010 von der Meyerischen Buchhandlung eröffnet. Es zeigt einen Mauerkoloss aus der römischen Bücheltherme. Sie wurde beim Abbruch des Römerbades im Jahr 2001 gefunden. Die archäologischen Ausgrabungen wurden von der Meyerischen Buchhandlung gefördert und die Fertigstellung des neuen Verlagshauses des Unternehmens dadurch längerfristig verzögert. Der Fund ist das Scheitelsegment der mittleren Apsis, eine der damaligen drei römischen Thermen in Aachen. Die beiden anderen Segmente lagern auf dem Bauhof der Stadt Aachen. Das ausgestellte Segment besteht aus Grauwacke und Kalkmörtel, wiegt 20 Tonnen, ist 2 Meter hoch, 2,5 Meter lang und 1,2 Meter breit. Dieser archäologische Fund stammt aus dem 2. Jahrhundert. Auf der linken Seite ist der bereits angesprochene kleine Platz, der zum Ausruhen auf Betonsteinquadern einlädt. Im Anschluss daran steht das Quellhaus Kaiserbad. Das Gebäude wurde 1994 vom Architekten Professor Ernst Kasper und Diplom-Ingenieur Klaus Klever auf dem Gelände des historischen Kaiserbades errichtet. Die Geschichte des historischen Kaiserbades reicht bis in die römische Antike zurück. Der Badebetrieb wurde an dieser Stelle aus wirtschaftlichen Gründen 1984 eingestellt. Das Gebäude ist um einen zentralen Platz, dem Quellplatz, gebaut. Es ist durch drei mehrfach verschachtelte Baukörper gekennzeichnet. Neben dem historischen Bestand der Kaiserquelle und Resten der historischen Stadtmauer im Untergeschoss beherbergt diese Bebauung auch einen Veranstaltungsraum, das sogenannte Aachenfenster, Ladenflächen und Büroräume, einen Gaststättenbereich und Wohnraum. Geradeaus kommen Sie zum Büchel und rechts geht es zum Damengraben. Mitten auf dem Büchel steht der Barkaufbrunnen, das heißt Bachkalb. Das Barkauf ist ein Untier, das späte Zecher auf dem Heimweg erschreckte. Der erste Barkaufbrunnen wurde 1904 von Professor Karl Kraus geschaffen und im Zweiten Weltkrieg wie viele andere Denkmäler eingeschmolzen. 1967 wurde das Denkmal von Kurt Wolf von Boris aus Junkersdorf bei Köln neu geschaffen. 40 Meter weiter auf der linken Seite Ecke Büchel-Körbergasse steht das Altaachener Kaffeehaus. Es ist etwa 160 Jahre alt. Davor steht das Printenmädchen. Das Denkmal, das Printenmädchen, wurde am 25.04.1985 von Frau Vandendele enthüllt. Die Bronzeplastik wurde vom Bildhauer Hubert Lönicke geschaffen und von Konditormeister Leo Vandendele der Stadt Aachen geschenkt. Folgen Sie der Führung in der Ursulinerstraße auf dem rechten Bürgersteig weiter. Linksseitig der Straße befinden sich einige kleinere Geschäfte. An dem rechten Bürgersteig, den Sie nutzen, liegen zwei kleinere Geschäfte. Passen Sie aber auf, es folgt die Einfahrt zum Parkhaus der Deutschen Bank. Nach weiteren leicht absteigenden 20 Metern erreichen Sie die Gebäudeecke der Deutschen Bank. Vor Ihnen erstreckt sich ein breiter offener Raum. Gehen Sie einige wenige Schritte nach rechts und stellen Sie sich so, dass Sie der Bank den Rücken zuwenden. Durch Drücken der rechten Taste neben der Punkttaste kommen Sie in den nächsten Abschnitt. Abschnitt 8. Standort Deutsche Bank, Büro Touristik Service e.V. Elisenbrunnen. Links von Ihnen, jenseits der Ursulinerstraße, ist der Holzgraben mit einigen auf der linken Seite liegenden Gaststätten mit Außengastronomie, Geschäften und einem McDonald's. Daran schließt sich eine weitere Geschäftsstraße, der Damengraben, an. Wenn Sie Ihren Blick gerade ausrichten, führt links die Peterstraße mit vielen Geschäften, Boutiquen und Gaststätten zum Bushof und der Stadtbücherei. Auf der rechten Seite liegt der Friedrich-Wilhelm-Platz. Mit jenseits der Straße liegenden vielen kleinen Geschäften, der Elisengalerie mit Boutiquen und dem Grenzlandtheater, dem Hauptgebäude der Sparkasse Aachen, einer Bildergalerie und dem Haus der Geschenke. Auf der rechten Seite, wo wir uns befinden, ist die Hauptgeschäftsstelle der Deutschen Bank. Der noch zu erklärende Elisenbrunnen mit dem Elisenbrunnen-Restaurant und einer Eisdiele im Pavillon auf der rechten Seite. Die Freiterrasse des Elisenbrunnen-Restaurants können Sie bei schönem Wetter nutzen und dabei die Führung nochmals an Ihrem geistigen Auge vorbeiziehen lassen. Das Büro des Aachen Touristic Service e.V. am Elisenbrunnen befindet sich im links gelegenen Pavillon. Dort haben Sie den Audioführer erhalten. Jenseits dieser Hauptachsen geht es in die Adelbertstraße, eine Hauptgeschäftsstraße mit Boutiquen und Großkaufhäusern. Zwischen 10 vor 12 und 5 vor 12 steht ein weiteres zeitgenössisches Kunstwerk, das Klinkes-Denkmal von Hubert Lönicke aus dem Jahr 1970. Es zeigt drei Jugendliche, die mit dem Rücken zueinander stehen und die vorbeigehenden Fußgänger mit dem erhobenen kleinen Finger dem Klinkes grüßen. Dieses Zeichen stammt aus einem Arbeitsprozess bei der früheren Nadelherstellung. In der Endkontrolle wurden die Nadeln mit dem kleinen Finger über eine gerade Fläche gerollt. Wenn man eine Unregelmäßigkeit feststellte, wurde nach vorne ausgeklinkt. In der Mundart heißt es Usje klinkt. Die in den Fabriken arbeitenden Kinder nutzten diese Geste als Erkennungszeichen. Deshalb ist der erhobene Klinkes der Gruß, mit dem sich der Aachener in der Fremde zu erkennen gibt. Vor ihnen liegt der Friedrich-Wilhelm-Platz mit dem Elisenbrunnen. Er befindet sich zwischen Ursulinerstraße und Hartmannstraße. Wenn Sie sich nun nach rechts drehen, gehen Sie in Richtung Hartmannstraße und stehen nach etwa 50 Metern vor einem der berühmtesten Aachener Denkmäler, der halboffenen Rotunde des Elisenbrunnens. Die gesamte Anlage ist 85 Meter breit. Die Rotunde, ein Rundbau, bildet ihren Kern. Das leicht ansteigende Kegeldach wird mit einem vergoldeten Pinienzapfen gekrönt. Sie hat einen Durchmesser von 20 Metern und eine Höhe von 15 Metern. An ihrer offenen Seite ist sie von 6 dorischen Säulen umgeben. Die 14 Meter hohen Säulen lassen das Gebäude wie einen alten griechischen Tempel erscheinen. Es handelt sich jedoch um einen klassizistischen Bau aus dem 19. Jahrhundert. Zur Zeit seiner Errichtung 1822 bis 1827 wollte man an die Architektur der Antike erinnern. Zu beiden Seiten des Rundbaus befindet sich je ein überdachter Gang, an den sich ein Pavillon anschließt. Auch diese Gänge sind von dorischen Säulen begrenzt, die jedoch niedriger sind als in der Rotunde. Woher kommt eigentlich der Name dieses Prestigebaus, der damals Aachens Bedeutung als Kurort herausstellen sollte? Der Elisenbrunnen erhielt den Namen der Kronprinzessin Elisabeth, Gemahlin des späteren Königs Friedrich Wilhelm IV. Sie hatte 1823 den Kronprinzen geheiratet. Von ihr gibt es eine schöne Büste aus Carrara-Marmor, die an der Rückwand der Rotunde hing. Sie wurde von Christian Tieck geschaffen. Als man nun entdeckte, dass sie von den Quelldämpfen des Wassers zu sehr angegriffen wurde, ersetzte man das Original durch eine Kopie aus Gips. Durch eine Kopie aus Gips. Der damalige König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., Prinzessin Elisabeths Schwiegervater, beteiligte sich mit 1000 Talern an den Baukosten des Elisenbrunnens. Deshalb wählte man auch den Tag, an dem er sein 25-jähriges Regierungsjubiläum feierte, um den Grundstein für diesen Prestigebau im Jahr 1822 zu legen. Architekt dieses Bauwerkes war der schon erwähnte Aachener Landesbaudirektor Johann Peter Krämer. Seine Pläne wurden anschließend von Schinkel aus Berlin überarbeitet. Nach 6 Jahren Bauzeit wurde der Elisenbrunnen 1827 feierlich eröffnet. Sie können sich vorstellen, wie hier die eleganten Badegäste im 19. Jahrhundert herumspazierten. Man konnte kultiviert plaudern und ab und zu ein Gläschen Heilwasser trinken. Betreten Sie den Rundbau über 3 aufwärts steigende Stufen zwischen den Säulen. Im Vorbeigehen können Sie die am nächsten stehende Säule näher betrachten und den dorischen Stil an ihrem Profil erkennen. Gehen Sie dann geradeaus in Richtung der Rückwand der Rotunde. Folgen Sie dabei dem Geräusch und dem üblen Geruch des fließenden Wassers. Sie erreichen bald eins von den beiden dunklen Granitbecken. Dort sprudelt ständig warmes Quellwasser. Es kommt aus der Kaiserquelle, die nur etwa 200 Meter von hier entfernt entspringt. Das Quellwasser ist als Heilwasser eingestuft und kann in kleinen Mengen getrunken werden. Strecken Sie Ihre Hand aus und Sie können dann selbst die Temperatur feststellen, wenn Sie ein kleines Gefäß dabei haben. Ist es sogar ratsam, einen Schluck davon zu trinken. Dies können Sie aber auch mit der hohlen Hand. Es schmeckt sicherlich nicht so gut, fördert jedoch die Gesundheit. Wie Sie bereits gemerkt haben, ist das Aachener Quellwasser schwefelhaltig, enthält jedoch noch andere, 19 an der Zahl, heilbringende Mineralien. Dazu gehört auch Natrium. Wer also einen hohen Blutdruck hat, der sollte dieses Wasser nicht literweise trinken. Aachen hat die heißesten Quellen nördlich der Alpen. Hier im Zentrum der Stadt kommt das Wasser mit einer Temperatur von etwa 50 Grad Celsius und im Stadtteil Burtscheid sogar mit über 70 Grad Celsius aus etwa 1500 bis 4000 Metern aus der Erde. Früher glaubte man, das Wasser sei gut für die Verdauung und den Urin, gegen Nervenzuckungen und Gliederlähmungen und steigere das Begehren. Eher diskret ging man mit einer ganz speziellen Heilwirkung des Wassers um. Im 18. Jahrhundert behandelte man die sogenannte galante Krankheit, nämlich die Syphilis, mit Quecksilbersalben. Dies war eine sehr giftige Arznei und das Trinken von viel Heilwasser sollte nun das Gift aus dem Körper herausschwemmen. Der Andrang dieser Patienten ließ den Ruf Aachens als Badestadt etwas frivol werden. Nachdem dann aber andere Behandlungsmethoden gegen diese Krankheit gefunden wurden, ist das Ansehen der Kurstadt Aachen wieder untadelig geworden. Heute findet der Kurbetrieb in Burtscheid statt. Badekuren sind angezeigt bei Rheuma, bei Sportunfällen und nach schweren chirurgischen Eingriffen, bei Frauenleiden und bei Hauterkrankungen. Begeben Sie sich nun zu dem Laufgang, der zum Touristic Surface führt. Er ist rechts von Ihnen, wenn Sie dem Granitbecken den Rücken zugewandt haben. Nehmen Sie die Rückwand der Rotunde als Leitlinie. Am Anfang des Ganges hängt ziemlich hoch an der Wand eine Marmortafel, worauf die Namen einiger berühmter Gäste der Aachener Thermalbäder aufgelistet wurden. Wenn Sie einen Arm nach oben ausstrecken, erreichen Sie mit Ihrer Hand den unteren Rand dieser Tafel. Es gibt noch 3 ähnliche Marmortafeln mit anderen Namen, davon eine am äußeren Pfeiler des Laufganges und 2 zu Beginn des gegenüberliegenden Ganges. Diese Listen zeigen, dass viele prominente Gäste in Aachens Thermalbädern Heilung gesucht haben. Ab dem 16. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt Aachen zu einem internationalen berühmten Badeort, mit einem organisierten Badewesen. Ein Jahrhundert später schrieb der damalige Badearzt Blondel über die augenscheinliche Wunderwirkung des Aachener Wassers. Seine Schriften wurden in mehrere Sprachen übersetzt und begründeten den Ruf Aachens als Badestadt. Blondel verordnete dem ganzen europäischen Adel Thermalwasser als das Allheilmittel. Unter den Gästen, die unter der sogenannten Galantenkrankheit litten, befand sich auch der weltweit bekannte Liebhaber Casanova. Einige Namen auf diesen Tafeln zeugen aber auch von einer früheren Benutzung der Quellen. Dies geht bis auf die Römerzeit und sogar bis in die weitere Vergangenheit zurück. Im ersten Jahrhundert nach Christus konnten ältere römische Soldaten und Zivilisten ihr Rheuma und ihre Arthritis in den Aachener Thermalquellen behandeln lassen. Im ersten bis vierten Jahrhundert bauten sie Badeanlagen und Tempel in Aquae Grani. Nach dem keltischen Wasser- und Heilgott Granus nannten sie ihren Badeort. Danach kamen die Franken und damit der berühmteste unter ihnen Karl der Große. Er schätzte die Quellen so sehr, dass er sich in Aquae Grani oder Aach niederließ und den Ort mit einer Pfalz und einer Kirche schmückte. Sie konnten sie bereits besichtigen. Verehrter Besucher der Stadt Aachen, Sie haben nun das Ende dieses Rundganges mit dem Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte durch die historische Innenstadt Aachen erreicht. Wir hoffen, dass diese Führung für Sie ein Erlebnis war und auch Ihre Erwartungen erfüllt wurden. Nachdem Sie den Audioführer zurückgegeben haben, wünschen wir Ihnen eine gute Heimreise und weiterhin schöne Tage. Besuchen Sie uns bald einmal wieder in der schönen Badestadt Aachen.